Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich bin Pia Behme und ich sage Wirtschaft und Birke. Und hier beim Deutschlandfunk habe ich gelernt, dass das eigentlich Wirtschaft und Birke heißt oder so ähnlich. Beim Sprechtraining. Hochdeutsch ist hier nämlich sehr wichtig. Aber warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Und mit meinen Westfälizismen stehe ich eigentlich noch ganz gut da. Aber wie ist es für Leute, die aus Sachsen oder Schwaben kommen? Sollten Medien mehr Dialekte und Sprachfärbung abbilden? Oder ist Hochdeutsch zu Recht der Goldstandard? Unser Hörer Thorsten Lange wünscht sich, dass Herkunft hörbarer wird. Auch in den überregionalen Radio- und Fernsehsendern. Damit die sprachliche Vielfalt Deutschlands abgebildet wird. Und damit die Hörenden langfristig toleranter gegenüber stigmatisierten Dialekten werden. Darum geht's in dieser Folge nach Redaktionsschluss. Und mit dabei sind neben Thorsten Lange der Linguist Yannis Androtsopoulos von der Universität Hamburg und Christoph Wittelsbürger vom Deutschlandfunk Sprecherensemble. Herr Lange, wie sehen Sie das denn? Hochdeutsch oder Dialekt?
Ich sehe es so, dass Hochdeutsch durchaus angebracht ist bei Nachrichten, man das dort gern wahrnimmt, um eine gewisse Seriosität, Neutralität zum Ausdruck zu bringen. Aber es darf durchaus auch in allen anderen Sendungen, Beiträgen Dialekt sein. Warum soll man seine Herkunft verschweigen, wenn man das über dieses, über die Möglichkeit des Dialekts nicht auch zum Ausdruck bringen kann?
Was beobachten Sie denn so, wie damit umgegangen wird in den Medien?
Ich beobachte sehr häufig, dass dort schon immer geachtet wird, dass man Hochdeutsch spricht oder wenn jemand aus Gegenden kommt, die einen sehr starken Dialekt haben, von Sachsen kann ich das ja auch eindeutig mit so bestätigen, bemüht man sich oftmals sehr gut Hochdeutsch zu sprechen, sodass man sich möglichst nicht blamiert. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn das jemand tut, für den das sehr ungewohnt ist, Hochdeutsch zu sprechen, dass er dann genau das Gegenteil bewirkt, dass man dann gerade erst sich eher vielleicht ein bisschen lustig über ihn macht, weil er dann versucht, gekünstelt Hochdeutsch zu sprechen. Und das kommt, denke ich, dann mitunter manchmal nicht so gut an, als wenn er dann lieber sich bemüht, in seinem Dialekt so zu sprechen, dass es trotzdem jeder versteht.
Sind das Erfahrungen, die Sie von Ihrer eigenen Arbeit als Journalist haben?
Solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, ja.
Können Sie uns da ein Beispiel nennen, konkretes?
Wenn ich im Erzgebirge mit Gesprächspartnern Interviews führe, dann stelle ich oftmals fest, dass man sich bemüht, bewusst Hochdeutsch zu sprechen. Und dann sind die Personen nicht so, wie sie eigentlich sind, wie man sie beispielsweise im Vorgespräch kennt oder wie man sie so aus dem Alltag kennt. Und wenn sie aber so sprechen, wie sie sind und sich so geben, wie sie sind, ohne dass da jetzt, man sagt, da ist jetzt eine Aufnahme dabei, dann sind sie authentisch. Und das andere wirkt dann manchmal ein bisschen steif. Das ist nicht die Person.
Warum ist das denn gerade bei Ihrem Dialekt so? Also wie würden Sie beschreiben, wie der von außen wahrgenommen wird?
Also den sächsischen Dialekt nimmt man im Ausland oder nicht im Ausland, in anderen Regionen in Deutschland meistens so wahr als einer der, ja, eher ein bisschen belächelt wird, und weil es eben eine sehr, ja, weiche Sprache ist oder weil eben verschiedene Konsonanten verändert werden. Also wir unterscheiden dann im Sächsischen nicht zwischen P und B, das ist eben alles ein B, und dann wird die Sprache zum Teil ein bisschen breit beim Sprechen. Und da ist mein Eindruck, dass das oftmals so ein bisschen dann ins Lächerliche gezogen wird. Ich persönlich nehme das jetzt nicht krumm, wenn ich irgendwo anders bin in einer Region in Deutschland und die merken, dass ich aus Sachsen komme und dann versuchen sie auch ein bisschen sächsisch zu sprechen, dass ich da jetzt nicht beleidigt darüber bin oder was. Ich lache dann eher mit, ne? Und sage, ihr könnt euch bemühen, sächsisch zu reden, wie ihr wollt. Ihr kommt da trotzdem nicht dran, wie das bei uns der Fall ist. Aber ich habe mitunter aber auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, gerade auch in diesem Gesamtkontext, wo mit Sachsen mitunter manchmal auch politisch in Eingang gebracht wird, dass man dann das Sächsische, den sächsischen Dialekt und dann auch noch so wie in Sachsen hier teilweise manchmal gedacht wird oder wie man da sich wehrt gegen bestimmte Vorschriften oder Regelungen, dass dann in anderen Regionen in Deutschland gesagt wird, ja, das ist genau das, das sind wieder die Sachsen und das wird dann in einen Topf geschmissen. Und ich denke, das kommt dann bei den Sachsen nicht gut an.
Jetzt Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie das bei Ihrer Arbeit machen. Sie sind ja bei einem Lokalsender und der Dialekt oder Sprachfärbungen im Lokalen haben sicherlich auch nochmal eine andere Bedeutung als im Überregionalen.
Ja.
Warum wäre es denn auch wichtig für Sie, dass auch in überregionalen Sendern Dialekte oder sprachliche Färbungen vorkommen?
Ich denke, dass so dann auch die Personen vielleicht mitunter manchmal noch etwas natürlicher rüberkommen oder die Vielfalt, die unsere Sprache in Deutschland bietet oder die Dialekte, die Ausdrucksweisen, die wir haben, dass das auch dort mit zum Ausdruck kommt. Wir leben ja in einer globalisierten Welt, wo Englisch oder auch andere Fremdsprachen sich immer mehr in den Vordergrund drängen durch Migration, aber auch dadurch, dass in anderen Ländern anders gesprochen wird und dann natürlich die Einflüsse nach Deutschland kommen. Und mir geht es darum, wir haben als Deutsch so eine schöne Sprache und wir haben so verschiedene Ausprägungen, dass man die dadurch auch bewusst machen kann und ins Bewusstsein rückt und sie nicht verkommen lässt oder sie in den Hintergrund drängt.
Ich würde gern Yannis Androtsopoulos dazu holen. Er ist Medienlinguist an der Universität Hamburg. Herr Androtsopoulos, vielleicht klären wir erstmal so ein paar Begrifflichkeiten. Wir haben jetzt irgendwie über Dialekte gesprochen, Sprachfärbungen, Sprachvarianten. Können Sie uns da so ein bisschen weiterhelfen, wie wir das auseinanderhalten?
Das ist eine der von zwei oder drei Dimensionen, die ich aus fachlicher, aus linguistischer Sicht wichtig finde. Also worüber sprechen wir denn? Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn wir Dialekt als Dachbegriff verwenden. In Wirklichkeit haben wir aber nicht eine Unterscheidung zwischen Hochsprache und Dialekt, sondern wir haben verschiedene Abstufungen von Dialektalität oder Regionalität. Eine wichtige Unterscheidung, die wir von linguistischer Seite her machen würden, wäre die zwischen Lautung und Grammatik. Also reden wir jetzt über phonologische, also lautliche Unterschiede zwischen einer regionalen Sprechweise und dem Hochdeutschen. Oder reden wir auch über grammatische Phänomene. Also grammatische Phänomene wie in verschiedenen süddeutschen Varietäten haben sie Relativsätze mit wo. Ja, also der Mann wo geht, so etwas in der Art. Eine solche Struktur ist normal in verschiedenen Regionalvarietäten, aber falsch aus Sicht des Hochdeutschen. Oder generell bundesweit verbreitet haben wir dann auch den possessiven Genitiv, also dem Onkel sein Haus. Okay? Also das sind dann grammatische Phänomene. Und andererseits haben wir lautliche Phänomene, die wiederum in sich abgestuft sind. Also wir können wir würden sagen, wir haben eine breitere regionale Aussprache oder eine kaum noch wahrnehmbare Regionalaussprache. Das sind so Sachen, die man messen kann. Und die ganze Bandbreite ist schon denkbar in den verschiedenen Genres der Medienlandschaft. Das ist also eine wichtige Unterscheidung. Reden wir über grammatische Besonderheiten oder reden wir über die Aussprache? Und ich denke, wir verhandeln jetzt hier lautliche Besonderheiten und lautliche Auffälligkeiten insbesondere. Ich glaube nicht, dass nicht hochsprachliche Grammatik es überhaupt in die Medien schafft, außer bei Parodien oder Comedy und so Sachen. Wenn wir jetzt über Moderatoren sprechen im Radio oder Nachrichtensprecher und so weiter, Sprecherinnen, dann reden wir über lautliche Färbungen. Und zusätzlich reden wir, wie Sie das auch zu Beginn angedeutet haben, über den Wortschatz. Also so regionalsprachliche Begriffe, das können Begriffe für Alltagssachen sein oder Redewendungen oder Anreden, Begrüßungen und ähnliche Sachen. Also Moin, Servus oder die Lütten, was man hier sagt, für die Kleinen hier im Raum Hamburg, was man sehr wohl auch im Radio hört und so weiter.
Ja, also wir schauen also heute vor allem auf Aussprache. Aber vielleicht gucken wir uns kurz mal das Hochdeutsche an, das ja so eine Art Goldstandard geworden ist, vor allem über regionalen Medien. Können Sie erklären, warum das so ist?
Also Hochsprache und hochsprachliche Lautung ist ein Stück weit eine Abstraktion und eine Idealisierung. Ich denke, Deutschland ist eine Sprachgemeinschaft, die sehr stark regional ausdifferenziert ist. Andere Sprachgemeinschaften sind anders ausdifferenziert. Frankreich oder England zum Beispiel sind stärker sozial ausdifferenziert. Hierzulande haben wir eine sehr starke regionale Ausdifferenzierung, gerade auch in der Aussprache. Das heißt, es braucht ein besonderes Training, um so zu klingeln, dass man nicht ausmachen kann, wo der Sprecher, die Sprecherin herkommt. Normalerweise hat man oder kann der geübte Hörer immer so ein bisschen raushören, aus welcher Großregion jemand kommt an der Aussprache. Und trotzdem idealisieren wir, wir abstrahieren in unseren Sprachwahrnehmungen und Spracheinstellungen über diese feinen Unterschiede hinweg und teilen die Welt auf in Hochsprache und Dialekt zum Beispiel oder Hochsprache und alles, was nicht Hochsprache ist. Das ist eine Abstraktion, die tatsächlich wahrnehmbare Vielfalt der Aussprache nicht trifft, sondern sie überstülpt sie gewissermaßen. Warum das so ist, da muss man, denke ich, sich auch dann unser Bildungssystem anschauen, das sehr stark mit dieser Idealisierung dann auch arbeitet, ne? Also die Korrektur regionaler Sprechweisen ist sehr verbreitet, dann auch in verschiedenen oder in allen Schulstufen. Und die Idealisierung des Hochdeutschen und die Stigmatisierung anderer Erscheinungsformen des Deutschen fängt dann auch schon dort an. Und das ist also eine Polarität, die sich dann vom Bildungssystem ausgehend dann auch durch verschiedene Institutionen reproduziert. Und wir finden sie dann auch in den Massenmedien wieder und in unseren Reflexionen mit dieser Unterscheidung zwischen Hochsprache und Dialekt. Also in der Wirklichkeit haben wir feine Abstufungen sozusagen und die regionale Herkunft, wie ich schon gesagt habe, ist in der Regel ein Stück weit dann eben hörbar.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem dritten Teilnehmer. Denn ich würde behaupten, dass Sie, Herr Wittelsbürger, ein besonderes Training durchaus durchgemacht haben und man nicht immer ausmachen kann, woher Sie kommen. Christoph Wittelsbürger ist Sprecher hier beim Deutschlandfunk und spricht unter anderem die Nachrichten. Würden Sie sagen, dass wir hier auch ein bisschen idealisieren vielleicht beim Deutschlandfunk?
Ich nehme das persönlich nicht so wahr, dass ich idealisiere. Es ist einfach unsere Aufgabe, so hochdeutsch es geht zu sprechen. Das ist ein Teil unserer Jobbeschreibung. Und was wir als überregionaler Sender eben damit erreichen, ist, dass wir im ganzen Land verstanden werden. Und das, glaube ich, ist eine der Hauptaufgaben, die wir hier haben.
Gibt es etwas, das Sie am Hochdeutschen fasziniert?
Also die Präzision der deutschen Sprache mag ich schon sehr, auch das Sprachgefühl. Das ist etwas, was ich persönlich sehr mag, aber ich mag auch Mundart. Also man hört es nicht auf den ersten Blick, obwohl ich jetzt privat spreche. Aber ich bin ein Rheinländer und das liebe ich auch sehr. Also es gibt wunderbare Begriffe und es hat eben für mich auch sehr viel mit Identität zu tun. Aber im Beruf des Sprechers switcht man zwischen Identitäten hin und her. Das gehört dazu. Zwischen den Nachrichten mache ich Aufnahmen für andere Sendungen. Da muss ich in verschiedenste Rollen schlüpfen. Und da wird es von mir erwartet, dass ich ganz schnell die Rolle wechsle und anders klinge.
Verstehen Sie den Punkt von Herrn Lange, dass die Abbildung von Dialekten oder Sprachfärbungen auch sinnvoll sein könnte, um die Vielfalt abzubilden?
Das auf alle Fälle. Also es ist natürlich so, dass also auch den Medien vorgeworfen wird, dass sie dazu beitragen, dass die Dialekte und regionale Färbungen auf dem Rückzug sind. Das kann ich nachvollziehen. Ich würde mich aber da bin ich mir, glaube ich, einig mit Herrn Lange, als Nachrichtensprecher schwer tun, also eine Meldung ob Gölsch von mir zu geben, weil es einfach auch die Schwierigkeit gäbe, dass ich auch nicht überall verstanden würde. Aber natürlich darf im Radio auch in einem überregionalen Programm eine regionale Färbung zu hören sein. Das passiert bei uns auch. Wir haben ja sehr, sehr viele Gäste, denen man durchaus anhört, wo sie herkommen. Ne? Also bei den verschiedensten Interviews, die wir führen, da kommen Leute aus allen möglichen Regionen Deutschlands und das auch hörbar. Und das finde ich gut so. Und ich glaube, also Herr Langer, Sie hatten das angesprochen, dass manch einer auf Kölsch, würden wir sagen, sich einen Deu antut. Also versucht, Hochdeutsch zu sprechen und dann eben sich verstellt. Das hat natürlich auch viel mit der Angst vor dem Mikro zu tun, mit einer ungewohnten Situation und vielleicht auch so einem Druck, den man sich selber macht, dass man möglichst gestochen Hochdeutsch sprechen möchte.
Dem kann ich zustimmen, ja. Das merkt man. Also wenn man den Leuten unseren Gesprächspartnern beispielsweise ein Mikrofon vor den Mund hält, dann ja, sind sie erstmal wie geschreckt oder müssen einen kleinen Moment überlegen, wie spricht man jetzt oder wie bringe ich mein Argument rüber. Und wenn sie dann noch versuchen, das Ganze noch in einem Hochdeutsch hinzubekommen, dann wird es ein bisschen steif, ja.
Wir hatten eben schon kurz, Herr Androtsopoulos, Sie hatten das erwähnt, über Stigmatisierung gesprochen. Also dass in Deutschland ein Dialekt nicht nur aussagt, woher man kommt, sondern auch noch andere Assoziationen mitbringt. Mhm. Was für Hierarchien gibt es da?
Ich denke, da kann man zwei Punkte unterscheiden. Der eine ist der, den Herr Lange auch am Beispiel des Sächsischen kurz vorweggenommen hat. Deutsche Dialekte sind unterschiedlich beliebt beziehungsweise unterschiedlich unbeliebt. Ich habe in der Vorbereitung oder zur Vorbereitung auf die Sitzung mir eine der repräsentativen Erhebungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, die ich direkt am Bildschirm habe, ist vom Jahr 2008 von der Gesellschaft für deutsche Sprache über die Lieblingsdialekte der Deutschen und die Dialekte, die man nicht so gerne hört. Und die Lieblingsdialekte sind der Reihe nach Bayerisch, Norddeutsches Platt, Berlinisch, Schwäbisch, Rheinländisch. Sächsisch kommt weiter unten. Und bei den Dialekten, die nicht so gerne gehört werden, steht Sächsisch unangefochten am ersten Platz. Das ist eine Dimension, die mit Stigmatisierung generell oder mit Beliebtheit zu tun hat. Und ich würde behaupten, dass das Wissen oder das Bauchgefühl von solchen Unterschieden mitunter eine Rolle dafür spielt, ob sendungsverantwortliche Moderatorinnen und so weiter und so fort sich dafür entscheiden, regionale Färbungen ins Programm reinzulassen. Ich würde behaupten, das fällt umso leichter, je beliebter sozusagen der Dialekt der eigenen Region ist. Die andere Dimension der Stigmatisierung hat mit diesem ideologischen Binarismus, mit der Dichotomie, die ich soeben angesprochen habe. Ich hatte gesagt, in der Wirklichkeit haben wir ein Kontinuum von lautlichen Färbungen von einem Hochdeutsch, wo die Herkunft des Sprechers nicht erkennbar ist, bis hin zu einer immer größeren Erkennbarkeit der Herkunft. Das ist wirklich ein Kontinuum. In unseren Ideologien, also in der Art und Weise, wie wir über Sprache reflektieren und bewerten, haben wir einen Binarismus, Hochdeutsch und Dialekt. Und es ist sehr gut erforscht, dass in diesem binären Schema den beiden Ausprägungen sehr unterschiedliche Werte zukommen. Das ist sowohl in Deutschland erforscht als auch in anderen, also zum Englischen zum Beispiel. Der Hochsprache kommen Werte wie Autorität, Kompetenz, aber auch Distanz und Arroganz entgegen oder haften solche Werte an. Dem anderen Pol des Dialektalen haften Werte wie Nähe, Solidarität, aber geringere Kompetenz und geringere Autorität an. Daraus entsteht eine Art Janusgesicht, das auch ein bisschen vielleicht die Erscheinungsformen von Dialektalität in den Medien erklärt. Also dialektalem, regionalem Sprechen haftet keine Autorität an, also keine besondere Bildung, keine besondere Wissenskompetenz. Das sind die symbolischen Werte sozusagen, aber dafür Kumpelhaftigkeit, Nähe, Solidarität und so weiter. Und das Umgekehrte gilt dann für den anderen Pol der Hochsprache, also Kompetenz, Autorität, aber Kälte sozusagen.
Sie haben genickt.
Stichwort Kompetenz, dass das also mit der Hochsprache verbunden wird, also dass ich glaube, das kann man sogar bestätigen aus seinem Gefühl, aus seinem Erleben heraus, ohne jetzt die Zahlen aus der Statistik zu kennen. Was ich mich, und was dann auf der anderen Seite der regionalen Färbung dann zu eigen ist, es ist ja eigentlich identitätsstiftend, aber regional exklusiv, oder?
Mhm. Das ist richtig beschrieben, ja, regional exklusiv. Und das ist, könnte man sagen, aus Sicht der medialen Verwendung eine Stärke wie auch eine Schwäche, wie man es auslegen mag.
Also mit anderen Worten, man grenzt sich ab, auch über den Dialekt oder die regionale Färbung und will das vielleicht gar nicht unbedingt so bereitwillig aufgeben, kann das sein?
Man will es nicht aufgeben, man will es aber nicht sozusagen, man hat diese Hemmungen sozusagen, das zu verbreiten oder in der Öffentlichkeit vorzuleben. Und wie gesagt, also diese, ich wollte nochmal betonen, diese Verbindung zwischen dieser Kopplung des Regionalsprachlichen mit geringerer Kompetenz, das ist eine symbolische. Wir reden jetzt hier nicht vom Bildungsgrad oder Bildungsstand einzelner Menschen, die in einer, mit der regionalen Werbung sprechen. Wir reden über die überstülpte symbolische Verbindung von Sprechweisen mit bestimmten, ja, sozialen Werten. Darin liegt die Stigmatisierung, so entsteht sie sozusagen.
Und das eine Folge kann sein, dass Menschen Berührungsängste dann mit den Medien haben und vielleicht sich auch entscheiden, nicht mitzureden. Und dann wird es vielleicht demokratierelevant.
Also wenn man dieser Fährte folgen möchte, man kann sie hochfahren bis zu den Einstellungsentscheidungen von Sendern sozusagen. Jemand, der ansonsten eine gute Journalistin ist, ein guter Journalist, aber eine zu dolle Färbung hat, den würde ich nicht anheuern. Vor Angst, dass mein Publikum diese Stigmatisierung assoziiert und dann sozusagen unterstellt, dass die Person, die ein bisschen sechselt, dann eben keine gute Journalistin ist. Ja, das heißt, diese Ideologien entfalten auch potenziell möglicherweise eine Spirale von Effekten.
Ja. Die Frage, die sich mir stellt, Herr Androtsopoulos, wie ist es dazu gekommen, dass das so stigmatisierend wirkt oder dass die Sprache so eine wichtige Rolle spielt, dass es unter Umständen auch bei Einstellungsfragen entscheidend ist? Woher kommt derjenige oder diejenige?
Die Gründe sind sicherlich historisch, also wir reden über Entwicklungen von Jahrzehnten oder mehreren Jahrzehnten. Eine Rolle spielt das Bildungssystem und die Bildungsinstitutionen, wo ja diese Binarismen ja aufgemacht werden, ja, also wo teilweise versucht wurde oder immer noch versucht wird, dann Kindern ihre Regionalsprache auszutreiben sozusagen. Und ich denke, das sind einfach Unterscheidungen, die wir als Menschen und auch in Institutionen fortgeschrieben werden. Ja, also diese einfache Unterscheidung zwischen Hochsprache und Dialekt. Das hat auch mit der Vereinheitlichung, könnte man sagen, dann nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch anderer Länder, Zentralismus oder die Vereinheitlichung verschiedener Regionen geschieht ja mit über dem Mantel der einheitlichen Hochsprache. Und das sind, denke ich, auch die historischen, die geschichtlichen Wurzeln dieser Idee, dass alles andere als Hochsprache der Verständigung im Wege steht. Ein Stück weit stimmt das natürlich auch, wenn Herr Bittelsbürger die Nachrichten in reinstem Kölsch vorlesen würde, dann würde ich sie als zugewanderter Norddeutscher nicht verstehen. Aber wie gesagt, es gibt dann Färbungen dazwischen, die der Verständlichkeit keinen Abbruch tun, die aber verknappt werden, weil man es gewohnt ist, in diesem Binarismus zu denken, Hochsprache oder Dialekt.
Also man könnte es schon schaffen, so wie wir uns gerade unterhalten, Hochdeutsch miteinander zu reden, aber doch deutlicher zu hören, wo man noch herkommt. Das wird mich so ein bisschen dahin lenken zur Frage, welche Verantwortung haben die Medien, dass so Stigmatisierung auch abgebaut wird, indem sie die Vielfalt der Sprache in Deutschland mehr abbilden.
Es ist primär eine Sache, die ein überregionales Informationsradio wie der Deutschlandfunk leisten kann. Ist das überhaupt Auftrag? Oder ist das etwas, was dem Lokalfunk sehr viel besser gelingen könnte, weil verwurzelt in den jeweiligen Regionen?
Was ich beispielsweise im Norddeutschen Rundfunk sehr schön fand oder auch finde, ich habe mal beruflich 6 Jahre in Osnabrück gewohnt und gearbeitet und bei NDR Niedersachsen lief da regelmäßig einmal die Woche eine Sendung auf Plattdeutsch.
Ich finde immer schön, diese Hosentaschensaat, nenne ich das mal, wenn man spazieren geht und man hätte einen drögen Korn, einen sandigen Boden.
Besten Dank für die Informationen an unsere Reporterin Ulrike Kressel.
Faste Positionen als Abwehr auf Stürmer giftet nicht.
Mit Dreh musst du immer mit nur führen, musst mit nur achen und du musst eben kreativ wesen.
Das fand ich angenehm. Gerade es passt dort in die Region, es passt zu dem Programm. Und da meine Großmutter aus dem Norden kommt, kann ich relativ gut Plattdeutsch verstehen. Ich kann es zwar nicht sprechen, aber ich wusste zumindest, um was es dort im Großen und Ganzen geht. Und in meiner Region jetzt, wenn ich bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bleibe, Mitteldeutschem Rundfunk, da hatten wir beispielsweise in den 90er Jahren durchaus auch Sendungen, wo der erzgebirgische Dialekt eine eigene Sendung hatte, mehrmals im Jahr. Und dann ist das aber auch im Laufe der Zeit immer weiter zurückgedrängt worden. Jetzt konzentriert sich das noch auf eine Weihnachtssendung und die läuft aber auch schon immer mehr dahin, dass das alles ins Hochdeutsche geht. Haben denn der Deutschlandfunk als überregionale Anstalt, denke ich, hat auch den Auftrag, so natürlich zu sprechen und die Mitteilungen zu verkünden, dass es jeder in unserer Republik versteht. Aber liegt nicht auch beispielsweise bei unseren ARD-Anstalten in den einzelnen Regionen ein Augenmerk drauf zu gucken, dass man dort Dialekte oder Sprachfärbungen auch ein bisschen pflegt und denen auch Sendezeit einräumt?
Wenn man sagt Lokalfunk ja, warum sollten dann die Landesrundfunkanstalten das nicht auch tun? Also ich meine, die sind ja nun auch für die Region da und da könnte das sehr viel stärker passieren.
Das passiert ja auch teilweise nicht. Also das ist, wir hatten uns das vor ein paar Jahren mit Studierenden angeschaut, welche, ob und inwieweit die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten Regionalsprachen des Deutschen und auch Minderheitensprachen Sendezeit einräumen. Das ist durchaus auch in Bayern, im Bayerischen Rundfunk hat man solche Taschen oder Nischen mit Mundartpflege und im Mitteldeutschen Rundfunk mit Sorbisch natürlich, im Norddeutschen Rundfunk mit Niederdeutsch. Also das findet ein Stück weit schon statt.
Wir sind jetzt mit der Diskussion ja schon sehr tief in den Dialekten drin, wo vielleicht Verständlichkeit wirklich dann schwieriger wird. Aber auch, würde ich jetzt mal behaupten, bei den ARD-Landesanstalten bekommen die JournalistInnen ja Sprechtraining. Ich habe auch Sprechtraining bekommen. Ich komme aus Westfalen, also bei mir ist es die Kirche und die Wirtschaft und gelernt habe ich, dass es eher Wirtschaft und Kirche ist. Und da sind wir ja nicht beim Thema Verständlichkeit. Also man versteht ja trotzdem, wenn ich Kirche sage. Und ich finde es total spannend. Sprechtraining macht total Spaß. Aber trotzdem hier nochmal die Frage, wie wichtig ist es denn, so ins Detail zu gehen?
Also ich glaube, bei der Struktur, die wir momentan haben, ist es eine Einstellungsvoraussetzung in dem Beruf. Also wenn man kein Sprechtraining hatte und einfach mit einer ungekämmten Sprache antritt, wird man, glaube ich, Schwierigkeiten haben, unterzukommen in dem Beruf. Und das wäre, sag ich mal, die erste Hürde, die genommen werden müsste, wollte man das anders haben. Und ich denke übrigens, es gibt noch einen anderen Punkt, der mir dann ein bisschen Bauchschmerzen machen würde. Denn wenn man diese ganze Vielfalt, die es an regionalen Färbungen gibt, und das ist ja wirklich in Deutschland sehr, sehr viel, dann brauchte man sozusagen eine Mundartquote, damit man auf eine gerechte und gut verteilte Art und Weise diese verschiedenen Mundartfärbungen, diese Regionalität darstellt. Denn sonst sagt dann immer, ja, bei euch hört man doch nur Kölsch, das finde ich ja nicht gut. Oder nur Bayerisch oder so. Nee, das müsste man dann schon tatsächlich, also dann müsste man sehr in die Breite gehen.
Was ich interessant finde, ist gerade Ihre Aussage, Herr Wittelsbürger, dieses Hochdeutsch ist ein absolutes Einstellungskriterium. Mhm. Wer nicht im Vorfeld Sprachtrainings gemacht hat, braucht da im Prinzip sich gar nicht erst bewerben. Da tauchen in mir zwei Punkte auf, die ich da gerne ansprechen möchte. Das eine ist, wäre es nicht dann besser, wenn man aber jetzt die Person als Ganzes in einer Vorstellung, in einer Bewerbung sieht und sagt, jawohl, die ist interessant für uns, wir können uns den als Mitarbeiter oder als Sprecher vorstellen und wir investieren in die Person dann, dass er entsprechend noch ein besseres Hochdeutsch spricht oder besser spricht, dass es beispielsweise für den überregionalen Sender gut verständlich ist. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn man das jetzt als Einstellungskriterium hernimmt, und jemand zwar sich schon bemüht, ein gutes Deutsch zu sprechen, kann man dann nicht auch das als eine Art, na, Diskriminierung ist vielleicht zu hart gesagt, aber so in diese Richtung mitgehen, dass man sagt, nur deswegen stellt man Leute nicht ein, obwohl sie vielleicht fachlich für alles andere genauso gut geeignet wären, wenn nicht sogar besser vielleicht.
Wenn ich das so richtig im Überblick sehe, gibt es also bei uns im Haus sehr, sehr viele Menschen, die schon hörbar aus verschiedenen Regionen kommen. Aber nicht alle von denen sind dann am Mikrofon zu hören. Und beim Sprechtraining finde ich eine Sache unheimlich wichtig. Und zwar sich nicht die regionale Färbung abtrainieren zu lassen, sondern die Hochlautung dazu zu lernen.
Da würde ich gerne noch ansetzen. Ich denke, das ist sehr interessant und anschlussfähig. Und die Ebene der individuellen Kompetenz ist eine sehr wichtige. Und was Herr Wittelsbürger, was Sie gesagt haben, denke ich, schon der richtige Weg. Das Training und die Ausbildung von polyphonen Menschen im Rundfunk, die in der Lage sind, zwischen verschiedenen Sprechweisen auch bei Bedarf und je nach Strategie hin und her zu wechseln. Das ist etwas, was ein Kapital ist, auf jeden Fall. Und wegtrainieren, also von Akzenten oder wie auch immer, ist sicherlich nicht die beste Strategie. Die beste Strategie wäre dann eben in der Lage zu sein, je nachdem, was man gerade tut, am Mikrofon dann auch in eine andere Sprechlage wechseln zu können, um zu unterstreichen, was man tut, um Humor zu erzeugen, Authentizität zu erzeugen.
Vielleicht schließe ich da kurz mit einer Sache an, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die mir aber noch wichtig wäre. Denn bei Verständlichkeit geht es ja auch darum, dass auch Nicht-MuttersprachlerInnen oder Menschen, die einfache und deutliche Sprache besser verstehen, also Barrierefreiheit, spielen da auch eine Rolle. Jetzt, wenn wir sagen, wir wollen viel mehr Vielfalt abbilden, besteht natürlich auch die Gefahr, dass es gegen Inklusion läuft auf einer anderen Ebene.
Das ist berechtigt, das ist sicherlich und auch aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen ist es sicherlich berechtigt. Ich denke, es kommt wirklich auf den Grad oder auf das Maß an, der Regionalität sozusagen oder der Gruppenspezifik der verschiedenen Sprechweisen. Und ich würde schon einen Unterschied machen zwischen zum Beispiel Zugewanderten, die auch anderweitig Deutsch lernen, aber auch sich den Massenmedien aussetzen, um bessere Deutschsprecherinnen zu werden, und Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Ich denke, leichte Sprache ist generell ein anderes Kapitel. Da braucht es dann auch Sonderformate. Und da hat es nicht nur mit Hochdeutsch als solchem zu tun, sondern auch mit einer langsameren Artikulation, einer deutlicheren Artikulation und solchen Sachen.
Ja. Das ist tatsächlich ein Angebot des Deutschlandfunks, also die Nachrichten in einfacher Sprache und in langsamem Sprechtempo. Mhm.
Ja, und das ist auch richtig so. Ich denke, für zugewanderte Menschen, die auch, wie gesagt, an Deutsch lernen und dann auch gezielt mit Deutschen in Massenmedien sich konfrontieren lassen und das rezipieren, um besser zu werden, da glaube ich, dass ein bisschen Regionaleinschlag überhaupt kein Problem ist. Ganz im Gegenteil. Das bietet den Menschen dann auch Möglichkeit, reflexiv zu erfahren, was die Unterschiede sind zwischen dem Deutsch, dass sie in der Schule lernen und im Deutsch, wie es in ihrer Umgebung gesprochen wird. Da sehe ich nichts Falsches daran.
Das war Nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Mit dem Deutschlandfunk-Hörer und Journalisten Thorsten Lange, dem Linguisten Yannis Androtsopoulos von der Universität Hamburg, Christoph Wittelsbürger vom Deutschlandfunk-Sprecherensemble und mit mir, Pia Behme. Produktion Stefan Beuting. Wenn Ihnen ein Medienthema wichtig ist, dann schreiben Sie uns Ihre Anregung, Kritik oder Frage an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Tschüss.